Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir sind in Paracas, einem Hafenstädtchen 3 Stunden südlich von Lima, der Hauptstadt Perus. An diesem Abschnitt der Pazifikküste regnet es selten und es ist fast das ganze Jahr durch angenehm warm. Die Warteschlangen für den Bootsausflug auf die Islas Ballestas sind lang. Wir werden aufgefordert, Mützen aufzusetzen und viel Sonnencreme aufzutragen. Die Sonne sticht, es ist ein klarer Tag. Wir müssen uns Schwimmwesten überziehen und hoffen, dass der Seegang unsere Mägen nicht durcheinander bringt. Mehrere große Schlauchboote fahren gleichzeitig los. Eine halbe Stunde brauchen wir bis zum Ballestas-Archipel. Dann halten wir vor den rissigen, hohen Felsformationen der ersten Insel. Jede kleinste Fläche ist besetzt mit kreischenden Vögeln. Die Fotoapparate klicken. Wir dürfen die Insel nicht betreten, sie sind streng geschützt. Der Reiseleiter Juan Piparrios kommt mit seinem Mikrofon kaum gegen den Lärm der Vögel an.
Wir sehen hier viele verschiedene Vögel. Die mit den weißen Köpfen heißen Tölpel. Diese helle Schicht, die wie ein Teppich auf den Inseln klebt, ist das Guano. Das sind die Exkremente der Vögel. Guano wird in der Landwirtschaft zur Düngung der Pflanzen verwendet. Es ist reich an Phosphor, ein exzellenter natürlicher Düngemix. Hier vor uns schauen Sie, das sind Pelikane. Das ist der Chile-Pelikan, der größte Pelikan der Welt. Die Pelikane reproduzieren sich hier zwischen September und Dezember und ihr Ei wird 30 Tage lang ausgebrütet. Dort drüben sehen Sie Kormorane. Sie sind die wichtigsten Guano-Produzenten und diese Art heißt rotfüßiger Kormoran. Wie Sie sehen, fliegen hier abertausende Vögel.
Der sogenannte Peru-Tölpel ähnelt einer Möwe, hat einen weißen Kopf und schwarze Flügel mit weißen Sprenkeln. Auf dem einen Vorsprung sitzen Pelikane, auf einem anderen sonnen sich Kormorane. Darüber fliegt ein dichter Schwarm von Seeschwalben über die Felsen. Es sind die Inka-Seeschwalben mit schiefergrauem Federkleid und knallroten Schnäbeln und Füßen. Sabine Balke, eine Peruanerin, die in Deutschland lebt, bestaunt das Schauspiel.
Für uns ist das schon sehr eindrücklich, diese lebendige, kreischende Tierwelt hier in den Islas Ballestas zu sehen und vor allen Dingen die unterschiedlichsten Vogelarten und die Pinguine. Pelikane sieht man ja die ganze Küste über in Lima und diesen Flug der Pelikane um diese Inseln, das finde ich selbst wunderschön, wie sie sich von der Thermik treiben lassen, diese Pelikane. Was es sonst noch gibt, sind vor allen Dingen die unterschiedlichsten Möwenarten, die am meisten kreischen. Und das sind die, die oben in den Hängen alle zu dieser Zeit brüten, wo wir jetzt hier in Paracas sind. Mein Sohn hat das noch nie gesehen und ist richtig begeistert auch von diesen Landschaften, die es außerhalb von Lima gibt. Eine Wüstenlandschaft, die ganze Küste entlang.
An den wenigen Stränden der Inseln, die nicht betreten werden dürfen, liegen Dutzende von Seelöwen. Die älteren Männchen entwickeln eine Art Mähne um den Hals, mit der sie Löwen ähneln. Sie werden bis zu 500 Kilogramm schwer. Ihre braunen, dicken Körper glänzen in der Sonne. Reiseleiter Juan Piparrios erklärt:
Hier in Peru haben wir keine schlanken Seehunde. Das hier ist der südamerikanische Seelöwe. Er lebt an den Küsten von Peru, Chile, Argentinien, Brasilien und Kolumbien.
Wir fahren zur Nachbarinsel, vorbei an einem fotogenen Felsenbogen. Wegen dieser Felsenbögen bekamen die Inseln ihren Namen, sagt der Reiseleiter. Denn das Wort Ballestas bedeutet Bögen. Jetzt weht ein strenger, fischiger Geruch herüber.
Dieser Gestank, den wir hier riechen, das ist der Geruch des Guano. Hinter diesen Vogelschwärmen am Himmel sehen Sie eine weitere Guano-Insel. Es ist die große Chincha-Insel.
Guano ist ein wertvolles Düngemittel, das vor etwa 180 Jahren von Alexander von Humboldt nach Europa gebracht wurde. Es entsteht, wenn der Kot von Vögeln und Pinguinen auf Kalkstein fällt. Wir fahren näher an die Felsen heran.
Schauen Sie, dort in der Höhe wurde eine Plattform angebracht. Da werden die Säcke mit dem gesammelten Guano abgelegt und gelangen über ein System von Stricken und Rutschen nach unten. Dann werden sie auf Boote geladen. Schon seit vielen Jahren wird hier Guano abgebaut. Die Guano-Schicht auf den Felsen ist 45 bis 60 Zentimeter dick. Früher exportierte Peru viel Guano. Doch heute ist das, was gesammelt wird, kaum mehr ausreichend für uns selbst. Für Perus Ökonomie war der Guano-Export früher extrem wichtig.
In Peru wurde so exzessiv Guano abgebaut, dass kaum mehr etwas auf den Inseln übrig blieb. Inzwischen dürfen nur alle 4 Jahre, nach Ende der Brutzeit, Saisonarbeiter aus dem Andengebiet auf die Inseln. Sie hacken den steinharten Vogelmist von den Felsen. In der Inka-Sprache Quechua bedeutet der Name Huanu Mist, mit dem man düngt. Guano ist so fruchtbar, weil die Guano-Vögel sich von Fisch ernähren.
Es geht wirklich darum, eben halt ökologisches Düngemittel für teures Geld zu verkaufen. Also sonst würde das auch heute nicht mehr abgebaut, dieses Guano. Es ist wirklich eine sehr, sehr heftige Arbeit, weil es sind Männer. Es gibt, glaube ich, keine Frauen, die diese Arbeit machen. Und diese Männer sitzen hier auf den Inseln über 2, 3 Wochen, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht genau, und müssen die ätzende Kotmengen in die Säcken reintun und weiter transportieren. Es muss auch wirklich sehr, sehr stressig und gar nicht so gesund sein, was sie da machen.
An einem kleinen Strand sehen wir zwischen hohen Felsen endlich ein paar Pinguine. Sie sind ziemlich klein. Es sind die sogenannten Humboldt-Pinguine. An der weißen Umrandung ihres schwarzen Augenfeldes ist zu erkennen, dass sie zu den Brillenpinguinen gehören. Wie verlassen schauen sie uns hinterher. Auf dem Rückweg fahren wir an der Halbinsel Paracas vorbei. An einem ockergelben Hang sehen wir ein 180 Meter langes und 150 Meter breites Relief. Es wirkt, als wäre es auf den Wüstenboden aufgestempelt. Diese Zeichnung wird nie vom Wind verweht, sagt der Reiseleiter. Sie sieht aus wie ein riesiger Kerzenleuchter und heißt deswegen Candelabra. Es handelt sich aber nicht um eine prähistorische Erdzeichnung, wie die berühmten Nazca-Linien, die 100 Kilometer weiter zu bewundern sind. Der Candelabra von Paracas ist jünger.
Es ist ein sogenannter Geoglyph. Wir wissen nicht, wann und wer ihn gefertigt hat. Wahrscheinlich entstand er erst während der Kolonialzeit oder Anfang des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Republikgründung. Vielleicht diente der Candelabra während der Kolonialzeit als Wegweiser für spanische Schiffe.
Mit dem Kreischen der Guano-Vögel im Ohr und dem Guano-Gestank in der Nase kehren wir zum Hafen zurück.